Als nächstes darf ich euch diesen gut aussehenden Mann vorstellen schon mal, der in 2 Wochen hier im Gottesdienst sein wird. Das ist der Präses unseres Kirchenbundes, Pastor Johannes Justus. Und wir freuen uns sehr darauf, dass er in 2 Wochen hier im Gottesdienst sein wird. Und genau, tragt euch das schon mal in den Terminkalender ein und erscheint zahlreich. Dann frage ich mal in die Technik, funktioniert das jetzt? Also ich hatte heute Morgen ein Problem und die Technik hat das gelöst. Das ist mir aber erst ein bisschen spät aufgefallen. Jetzt schaue ich mal nach hinten in die Technik. Klappt das jetzt? Kann es weitergehen? Teil 2, zack. Fast. Jetzt. Noch nicht. Jetzt aber. Ja, zu weit. Zu weit? Das. Ich muss mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen, weil das ein anderes Format ist. 70 Jahre Israel. In der nächsten Woche feiert der Staat Israel sein 70-jähriges Bestehen. Fragt ihr euch vielleicht, warum nicht im Mai? Normalerweise ist es doch am 14. Mai dieser Jahrestag, aber das jüdische Volk feiert alle religiösen und auch staatlichen Feiertage nach dem jüdischen Kalender. Und für sie fällt der 70. Independence Day, also fällt auf unseren 19. April. Und da für in der jüdischen Kultur der Tag vorher schon anfängt, am Abend bei uns gewissermaßen, starten die Feierlichkeiten dort am 18. April. Und die Frage mag vielleicht im Raum stehen, warum sage ich das hier an? Ihr Lieben, als Christen muss uns immer wieder bewusst sein, dass wir geistlich gesehen zu Israel dazugehören. Gott hat diesem Volk seine besondere Zuneigung gemacht. Wir glauben an Jesus von Nazareth. Nazareth ist ein Ort in Israel. Jesus war also ein Jude. Das Volk der Juden ist quasi die Wurzel, auf dem wir als Christen stehen. Und vor 70 Jahren, kurz nachdem in Europa der barbarische Versuch gemacht worden ist, dieses Volk zu vernichten, hat Gott eingegriffen in die Geschichte und das Undenkbare möglich gemacht, dass dieses Volk wieder ein eigenes Territorium hat. Da gibt es auch viele Streitereien, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber da steckt auch eine eschatologische, also eine heilsgeschichtliche Bedeutung drin. Also dass wir davon ausgehen, dass in Gottes Zeitplan ein wichtiges Datum war und wir erwarten, dass Jesus wiederkommt und das ist da ein wichtiger Eckpunkt. Paulus versteht das Verhältnis von uns als Gemeinde zu dem Volk Israel in der Weise, dass wir Anteil bekommen an Israel. Wir werden also quasi Teil von Israel im Geist und nicht, wie es einige Theologen in den letzten Jahrhunderten gesagt haben, dass Israel in der Gemeinde aufgeht. Wir gehören geistlich zu Israel, so hat Paulus das wunderbar im Römerbrief ausgedrückt. Und ich möchte euch in dieser kommenden Woche einfach bitten, betet für dieses Land. Darauf liegt Segen und wir wollen uns das immer wieder vor Augen führen. Wir gehören geistlich hier mit dazu. Darum sage ich das an dieser Stelle so pointiert. Jetzt geht's los mit der Predigt von heute. Ich persönlich lebe mit Grenzen. Du vielleicht auch. Ich habe ganz viele Möglichkeiten, also ich habe eine ganze Menge bekommen an Zeit, an finanziellen Ressourcen, an Kraft und so weiter und so fort. Aber ich lebe auch in Grenzen. Und weil es Grenzen gibt, ist es wichtig, dass ich mit dem, was ich bekommen habe, gut und verantwortungsvoll umgehe. Wenn es keine Grenzen gäbe, zum Beispiel an Zeit, dann wäre das alles bedeutungslos, wie man seine Zeit füllt und wie man mit seinen Ressourcen umgeht, wenn man unendlich viel hätte. Aber wir tragen Verantwortung. Und wie wir mit unserem Leben umgehen, was wir mit unserem Leben machen, darum soll es in dieser Predigtreihe gehen. Timotheus, ein Leben mit Berufung. Timotheus ist für mich persönlich ein wunderbares Vorbild, weil er Jesus nicht direkt erlebt hat. Genauso wie ich nicht und genauso wie du vermutlich nicht. Also wenn du mir jetzt erzählst, heute Morgen hast du mit Jesus gefrühstückt, außer im Geist natürlich, versteht mich nicht falsch, ja, also das kann schon passieren, dass du heute mal mit Jesus gesprochen hast, hoffentlich, wenn du Christ bist, aber ich meine jetzt so, dann hätte ich, wenn du jetzt sagen würdest, er saß wirklich auf meinem Stuhl und so hast du ihn mit deinen Augen gesehen, dann hätte ich ein Problem. Und du wahrscheinlich auch. Aber mir geht es häufig so, dass ich mir gedacht habe, ja, die Jünger, die haben es gut gehabt. Wenn ich mit denen unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Glauben in meinem Herzen. Ich meine, Petrus ist auf dem Wasser gegangen. Stell dir das mal vor. Haben vielleicht einige versucht, aber es immer gescheitert, soweit mir das bekannt ist. Sie haben gesehen, wie Brot vermehrt worden ist. Thomas, dieser Zweifler, durfte sogar seine Hand in die Wunde von Jesus legen. Das war doch leicht. Dass die danach begeistert waren von Jesus, kann ich mir vorstellen. Nachher dann auch, als er von den Toten auferstanden war, noch mal viel mehr. Aber Timotheus, das war ein ganz normaler Christ. So wie wir. Und er wächst in seine Berufung hinein. Und das können wir in der Bibel schön nachvollziehen. Er ist ein junger Mensch. Auch da begeistere ich mich noch dafür. Ich bin noch unter 40. Noch. Paulus schreibt zu ihm, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Also ein ganz junger Kerl. Aber Paulus war derjenige, der zu ihm gesagt hat, ich sehe etwas in dir. Ich möchte etwas in dir freisetzen. Es braucht also auch Beziehungen im Reich Gottes, wo es Menschen gibt, die etwas in mir freisetzen, die mir etwas zusprechen. Und das hat mich tief berührt, als ich dann noch wieder darüber nachdachte. Als ich zum Beispiel in die Bibelschule gegangen bin, ich war gerade wieder ein Jahr lang Christ, da habe ich permanent angeeckt, weil ich so einen etwas störrischen Charakter hatte zu dem Zeitpunkt. Immer sehr rebellisch. Und ich glaube, der eine oder andere Bibellehrer hätte mich gerne nach Hause geschickt. So nach dem Motto, also mit dem haben wir jetzt die Nase voll. Aber da gab es einen, der hat es anders gesehen. Da gab es einen Leiter, der gesagt hat, ich sehe etwas in ihm. In diesem komischen Ostfriesen da, der permanent aneckt. Nach außen hin stimmt das. Ich habe permanent Ärger gehabt mit den Leuten. Aber innen kann ich rückblickend sagen, dieser eine Leiter, dieser eine Bibelschulleiter dort, der hat von Gott, glaube ich, einen Blick bekommen und mir das Gefühl gegeben, dass in mir etwas steckt, mehr als das, was ich damals vielleicht noch gar nicht so gesehen habe. Und das war so wichtig. Das ist vielleicht noch ein langer Weg, mag er gedacht haben, aber der Typ kann es schaffen. Da traut mir jemand etwas zu. Erich Fromm sagt das so wunderschön, über dem Vermitteln von Wissen vergessen wir jenes Lehren, das für die menschliche Entwicklung am wichtigsten ist. Jenes Lehren, das nur durch die einfache Gegenwart eines reifen und liebenden Menschen gegeben werden kann. Einfach nur durch die Gegenwart eines reifen und liebenden Menschen lernt man. Und wenn das in der Psychologie stimmt, wie viel mehr im Geistlichen? Wie kann ich also wachsen? Wenn ich zurückschaue in meinem eigenen Leben, da sind da in der Regel Menschen gewesen, die mir etwas zugetraut haben, die gesagt haben, du schaffst das. Das gilt für Lehrer, das gilt für Pastoren, für Leiter, das gilt für Eltern. Was ist das Positive, was ich fördern kann? Wo kann ich Menschen freisetzen, indem ich Dinge ausspreche, die ich in ihnen sehe? Immer unterwegs zu sein mit diesem inneren Gebet, Heiliger Geist, was hast du in diesen Menschen hineingelegt? Was kann ich fördern? Timotheus ist ein Mann, der mit seiner Berufung lebt. Das war bei ihm so. Als er mit Paulus in Kontakt gekommen ist, gab es nicht ein einfaches, salbungsvolles Gebet vom großen Apostel Paulus und dann war es das, sondern Paulus hat ihn mitgenommen. Wir können Apostelgeschichte 16 nachlesen, da kam er nach Derbe und Lystra, also Paulus. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Also Paulus hat ihn von da an mitgenommen, hat ihn immer in sein Leben hineinschauen lassen. Die Frage, die hier im Raum steht und die mir letzte Woche jemand stellte, war auch, warum hat Paulus dann hier beschnitten, wo es auch im Galaterbrief heißt, dass Titus nicht beschnitten wurde? Da möchte ich einen ganz kurzen, klitzekleinen Exkurs machen, weil da sonst vielleicht der eine oder andere den falschen Hals bekommt. Hier steht, dass Timotheus der Sohn einer jüdischen Mutter war. Also vor dem Gesetz galt er als Jude, aber er war noch nicht beschnitten. Und Paulus hat sehr stark diese Kategorien eingehalten. Für die Juden und für die Judenchristen galt der Ritus. Schon allein aus dem Grund, weil er sich den Weg in die Judenmission nicht verbauen wollte. Es ging also nicht darum, dass er das Gesetz erfüllen musste, sondern er wollte, dass nichts dem im Wege steht, dass die Juden Jesus kennenlernen können. Titus war kein Jude. Und wir können das an anderer Stelle schön nachlesen, wo Paulus sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden und den Heiden ein Heide. Wir haben in der letzten Woche einen Text aus dem zweiten Brief an Timotheus gelesen, das wollte ich heute auch weitermachen und da gewissermaßen einen Schritt weitergehen und damit heute in das Thema einsteigen, in meine Berufung wachsen. Das drücke ich nochmal. Da. Also bitte verzeiht mir, dass das mit der PowerPoint nicht so ideal klappt heute. Das ist sehr, sehr spät aufgefallen. Normalerweise nicht so passiert. Egal, ich entschuldige mich nicht weiter. Ihr habt es verstanden. Leben mit Berufung. Es geht also dabei um die Frage, was mache ich mit meinem Leben? Wofür lebe ich? Das ist ja nicht nur im christlichen Kontext eine wichtige Frage. Was will ich mit meinem Leben anfangen, ist im allgemeinen Sinne diese Frage auch nach Berufung von diesem inneren Drängen, das man verspürt, eine bestimmte Lebensaufgabe zu erfüllen. Da steckt in dem Wort Beruf auch schon drin. Ich spüre einen Ruf, etwas zu tun. Und ich habe in der letzten Woche darauf hingewiesen, dass es meines Erachtens ein problematisches Verständnis von Berufung ist, wenn es nur darum geht, was ich tue. Egal, ob ich etwas für Gott tue, ob ich etwas für mich tue, ob ich etwas für andere tue. Wenn das Teil meiner Identität wird, also das, was ich tue, ist das, was ich bin, habe ich ein Problem unter Umständen. Dann können Berufungsfragen sehr stressig werden. Und Paulus hat Timotheus darauf hingewiesen, darum geht's gar nicht. Timotheus, ich und du, wir beide, wir sind erlöst und berufen. Fertig. Das hat nichts mit unserem Handeln zu tun, sondern wir sind zu Christus gerufen. Berufung ist also Ruf zu Christus. Bedeutet, mit ihm in Verbindung zu stehen. Heil zu werden. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Weil, wenn wir bei Christus angekommen sind, bedeutet das ja nicht, dass wir auf dem Hosenboden sitzen bleiben. So nach dem Motto, jetzt ist ja alles gut. Wenn wir den Begriff Berufung erweitern, unter dem Aspekt Berufung hin zu Jesus, aber auch Berufung um zu etwas zu tun, eine Sendung, dann wird das hoffentlich deutlicher. Diesen zweiten Aspekt möchte ich heute mit euch etwas weiter nachdenken. Letzte Woche ging es um dieses, wir sind berufen, bei Christus zu sein. Und heute geht es um das Thema, wir sind berufen, etwas zu tun. Ein wunderbarer Satz, den ich mal gelesen habe. Wer bei Christus eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf. Da wird das auch dann deutlich. Wenn wir mit Christus in Kontakt kommen, dann verändert das uns und wir empfangen eine Sendung, eine persönliche Sendung, etwas zu tun im Sinne des Reiches Gottes und das zu entfalten. Darum geht es. Es ist nicht nur so, dass Christus seine Gaben in uns hineinfließen lässt. Er lässt sie auch aus uns hinausfließen, als der, der in uns wohnt, uns motiviert und durch das handelt in dieser Welt. Das meint Martin Luther mit diesem merkwürdigen Satz von ihm, dass ein Christ ein Christus für seine Mitmenschen ist. Martin Luther wortwörtlich, ich will meinem Nächsten gegenüber eine Art Christus werden. Eine Art Christus. Wie Christus es mir geworden ist, nützlich und heilbringend, weil ich doch durch meinen Glauben alles in Christus zur Genüge habe. Wenn ich bei Christus andocke, bekomme ich einen Blick für meine Umwelt, dann bekomme ich einen neuen Blick für meine Umgebung, für das, was in meiner Gemeinde wichtig ist, für das, was in meiner Familie wichtig ist und bringe das miteinander in Kontakt. Den in mir lebenden Christus und die Menschen um mich herum. Im Idealfall. Dazu möchte ich euch heute herausfordern, da hineinzuwachsen, in dieses aktivierende Christsein. Das Aktivierende kommt häufig von außen an uns heran. Dass da jemand ist, der sagt, du hast da etwas. Mach doch mal deine geistlichen Augen auf. Du hast etwas von Gott bekommen, was die Menschen brauchen. Du hast etwas von Gott bekommen, was die Gemeinde braucht, damit sie sich entwickeln kann. Du hast etwas von Gott bekommen, dass das Reich Gottes in deiner Familie sich entwickelt. Dass das sich in deiner Arbeitsstelle ausdrückt. Vielleicht bist du heute hier, und stellst du die Frage, ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat. dann hör dir die Predigt von letzter Woche unbedingt nochmal an. Es geht also darum, in Summe, du bist berufen zu Christus hin. Wenn wir heute auf diesen zweiten Aspekt schauen, dann soll es darum gehen, was hat Jesus mit dir vor, wozu bist du gesandt? Da heißt es in der Heiligen Schrift ganz oft in den Evangelien, zum Beispiel Lukas 9, nachdem er die 12 zusammengerufen hatte, verlieh er ihnen Kraft und Autorität und so weiter und dann sind sie losgegangen. Aber er hat sie erstmal zu sich gerufen. Und dann Lukas 10, dann setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie aus. Da ist dieser zweite Aspekt. Also sie sind bei Christus zunächst und von da aus werden sie ausgesandt. Das ist aus meiner Sicht das, was Berufung umfänglich beschreibt. Unser Ruf zu Christus, unsere Berufung in diesem Sinne, ist gleich mit unserer Sendung in Kontakt zu bringen, mit dem, was hier Sendung genannt wird. Wir haben nicht alle die gleiche Sendung. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag, ja, das Evangelium zu verkündigen, das Reich Gottes voranzubringen, so wie Jesus es auch getan hat. Aber wir sind in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt von Gott. Martin Luther King hat das wunderbar ausgedrückt, als er gesagt hat, wenn es dir im Leben zufällt, Straßen zu kehren, dann kehre die Straße, wie Michelangelo Bilder malte. Kehre die Straße, wie Beethoven Musik komponierte. Kehre die Straße, wie Shakespeare dichtete. Kehre die Straße so gut, dass alle Herrscher im Himmel und auf Erden innehalten müssen und sagen, hier lebt ein großer Straßenkehrer, der seine Aufgabe gut gemacht hat. Das ist es, was ich meine. Es geht nicht darum, zu sagen, ich muss hier vorne auf der Bühne stehen oder ich muss irgendwie hier Musik machen oder was ist ich. Es geht darum, was hat Gott in dich hineingelegt? Was hat Gott jetzt schon nicht hineingelegt? Es kommt vielleicht noch das eine oder andere dazu vom Heiligen Geist. Aber das mal wirklich bewusst in die Hand zu nehmen, das möchte ich entfalten, das soll wachsen. Wenn du Christ geworden bist, dann hast du den Heiligen Geist bekommen. Und in der Heiligen Schrift heißt es im Korintherbrief, in einem jeden offenbart sich der Geist, wozu? Zum Nutzen aller. Wenn du den Heiligen Geist bekommen hast, was Paulus hier an dieser Stelle betont ist, es geht nicht darum, dass du dich besser fühlst, es geht nicht darum, dass du Halleluja ganz laut oder charismatisch singen kannst, sondern dass Gott etwas in dich hineingelegt hat zum Nutzen aller. Also daran offenbart sich der Heilige Geist. Letzte Woche haben wir das gehört, dass Paulus das Timotheus schon zugesprochen hat. In 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Du hast diesen Geist, sagt er zu Timotheus. Da ist schon alles da. Im Korintherbrief benutzt Paulus dieses Bild vom Leib, der die Gemeinde darstellt, die in dieser Welt agieren soll. Da heißt es im Korinther 12, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Da geht es auch wieder darum, dass die Glieder mit diesem Körper füreinander sorgen. Wenn in meinem Körper jetzt zum Beispiel das Herz sagen würde, keine Lust mehr, dann wäre das hier bald eine ziemlich doofe Veranstaltung für euch. Oder wenn ich jetzt meinen Mund versagen würde. In diesem Körper, der hier vor euch steht, muss alles irgendwie zusammenwirken. Und das ist es, wozu Paulus uns herausfordert. Durch den Brief an die Korinther, aber auch persönlich gesagt, in dem, wie er mit Timotheus unterwegs ist. Also du hast etwas vom Geist bekommen, das sich in dieser Welt gemeinsam mit der Gemeinde offenbaren soll. Und wir werden uns heute zwei Dinge anschauen. Dafür braucht es eine bestimmte Umgebung und zweitens braucht es dafür eine Haltung, wie du da hineinwachsen kannst. Und das können wir von Paulus und Timotheus lernen, von ihrer Beziehung zueinander. Wir starten erstmal in den Text, 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Und keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Auch wer an einem Wettkampf teilnimmt, kann nur gewinnen, wenn er sich an die Regeln hält. Bauern, die schwer arbeiten, erhalten als erste Anteil an den Früchten ihrer Arbeit. Bis soweit einmal. Hier geht es in erster Linie einmal darum, dass Paulus beschreibt, in dieser Anrede alleine schon, was für eine Umgebung es braucht, überhaupt sich entfalten und wachsen zu können. Mein geliebter Sohn, geliebtes Kind, hier steckt auch in dem Urtext ein Hauch von Zärtlichkeit drin gewissermaßen. Mein lieber Sohn. Also hier ist eine Umgebung, in der man sich entfalten kann. Und dann sagt er hier, werde stark. Das Wort bedeutet, für eine bestimmte Aufgabe fähig gemacht werden oder fähiger zu werden für eine bestimmte Aufgabe. Und was aus meiner Sicht hier deutlich wird, ist, dieser Rahmen für das Wachstum ist eben diese Beziehung. Der Inhalt dieser Beziehung, wo man wachsen kann, das ist Gnade. Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Paulus sagt nicht, streng dich an. Ich habe zwar eine liebevolle Umgebung geschaffen, aber jetzt streng dich mal richtig an, weil du mir was schuldig bist. Streng dich vielleicht an, weil ich so ein tolles Vorbild bin. Sondern er sagt, nein, die Quelle ist Gnade. Das ist ganz wichtig. Paulus sagt damit indirekt, was du von mir gehört hast, da ging es nicht um mich. Ich habe dich auf Christus hingewiesen, auf seine Gnade. Und wie hier wieder dieser Aspekt. Paulus erinnert ihn an das, was der Geist schon in ihn hineingelegt hat. Es gibt eine interessante Parallele zum Epheserbrief, wo Paulus in Epheser 6 sagt, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hier ist genau das gleiche Wort. Fähig gemacht zu werden für eine bestimmte Aufgabe. Und er hatte die Gemeinde vorher auch schon darauf hingewiesen, dass sie den Geist empfangen hatten, in Epheser 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Hier wird dieser Prozess beschrieben. Es ist nicht etwas, was einmal passiert und damit zu Ende ist, sondern es geht darum, immer wieder neu gestärkt zu werden. Und das Element, aus dem wir gewissermaßen heraus die Kraft zum Wachsen bekommen, ist Gnade. Gnade von Jesus. Gnade bedeutet, wir sind beschenkt von ihm, nichts dafür tun zu müssen. Das habe ich mir so vorgestellt. Also ich bin hineingetaucht. Der Rahmen ist eine liebevolle Beziehung. Aber dort ist das Element, ist Gnade. Das ist wie mit einem Fisch, der im Wasser schwimmt. Das ist sein Element. Wenn man ihn aus dem Wasser herausholt, dann kann die Luft noch so toll sein. Irgendwann verreckt dieser Fisch. Und genauso ist es auch bei Christen. Wenn wir in irgendetwas anderem unterwegs sein wollen, außer in der Gnade Christi, haben wir ein Problem. Wir haben keine Luft mehr zum Atmen und wir werden uns nicht entwickeln. Das Ziel von diesem Ganzen, was Paulus hier sagt, ist Multiplikation. Vers 2. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Was mag er denn wohl gehört haben, der gute Timotheus? Die Storys von Paulus, seine Geschichte, wie er früher das erste Mal ein Bier getrunken hat oder garantiert, vielleicht hat er ihm das auch erzählt unterwegs, war aber nicht so wichtig. Das meint er hier nicht. Auch nicht seine großen Erkenntnisse als Schriftgelehrter. Auch das gewiss nicht. Was du von mir gehört hast, das bezieht sich auf das Evangelium, auf die frohe Botschaft von Jesus. Das, was in seinem Herzen etwas entfalten soll. Wachsen bedeutet für Timotheus dann einfach, dass das Leben weitergegeben werden soll. Hier in diesem Text sind vier Generationen, wenn man so will. Geistlich gesehen vier Generationen. Das, auf der einen Seite ist als erstes Paulus. Der gibt sein Leben hinein in Timotheus und viele andere. Und er sagt zu Timotheus, lehre es weiter, die das dann wieder weitergeben können. Also vier Generationen. Das ist eine Kultur des Wachstums, eine Kultur von Multiplikationsdenken. Paulus lebt in Timotheus weiter. Nicht in seiner körperlichen DNA, aber in seiner geistlichen DNA. Und ich finde, das ist ein spannender Gedanke für uns Nachfolger von Jesus. Wollen wir Menschen beeinflussen im Sinne des Reiches Gottes? Wollen wir, dass unsere geistliche DNA in dem Leben von anderen Menschen weiterlebt? Haben wir verstanden, dass der Geist Gottes in uns lebt und dass, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, wir etwas von Gott in diese Menschen investieren können, weitergeben können, dass da etwas anfängt zu fließen von Gott, was in diesen Menschen sich weiterentwickelt, vom Evangelium her. Nicht durch mein eigenes Können, sondern durch den in mir wohnenden Christus. Es kommt darauf an, dass ich diese Entscheidung treffe. Ja, ich will etwas weitergeben. Das ist nämlich das, was Paulus zu Timotheus sagt. Entscheide dich dafür, das weiterzugeben. Und ich wünsche mir, dass du heute in dieser Predigt am Ende rausgehst und eine Ahnung dafür in deinem Leben entsteht, was es bedeutet, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass du in Gnade eingetaucht bist und dass du einen Einfluss haben darfst auf das Leben von Menschen, einen positiven Einfluss im Sinne des Reiches Gottes, dass du Multiplikationsdenken entwickelst für dein Leben und dir anfängst zu träumen mit Gott. Was passiert, wenn ich einem meiner Nachbarn etwas von Jesus erzähle? Da wird eine ganze Familie vielleicht beeinflusst im Sinne des Reiches Gottes. Was ist, wenn ich es wage, einem meiner Kollegen etwas von Jesus zu erzählen? Was ist, wenn ich es wage, für einen Kranken zu beten und es passiert etwas, dass da jemand, dass ihm wieder besser geht und er anfängt zu fragen? Was passiert, wenn ich es wage, einem Menschen ein Wort Gottes zuzusprechen? Und was wieder daraus passiert, das kann der in dir wohnende Christus bewirken. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns gemeinsam, dass wir dieses Multiplikationsdenken, was hier in diesem Text drinsteckt, auf unser Leben übertragen. Wir haben durch den Heiligen Geist einen positiven Einfluss auf das Leben von anderen Menschen. Und Jesus will dabei sein. Er hat ja gesagt, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Dieses Lehren, was hier in Matthäus Evangelium in diesem Sendungsauftrag, Missionsauftrag drinsteckt, da geht es ja nicht nur um Wissen. Das auch. Also man muss über Jesus schon die richtige Lehre haben. Das ist schon wichtig. Aber es geht darum, sein Wesen zu übernehmen, sich davon prägen zu lassen, mein Charakter Jesus-mäßiger werden zu lassen. Und dazu sind wir alle gerufen, dieses Lehren in unserem Umfeld zu tun. Natürlich gibt es das Charisma der Lehre in der Gemeinde, spricht der Römerbrief zum Beispiel darüber. Aber es gibt auch die Erwartung vom Neuen Testament her an einen Christen, dass wir alle in der Erkenntnis wachsen und das auch weitergeben können. Zweiten Petrusbrief heißt es, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das war nicht nur ein Spezialauftrag für einen oder zwei Christen, sondern für die gesamte Gemeinde. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis. Wir sollen in die Lage versetzt werden, uns auch gegenseitig zu lehren und zu ermahnen und dass das eine Multiplikationsauswirkung hat in unserem Leben. Und das passiert eben in diesem Kontext von Beziehungen, in diesem kostbaren Rahmen, wo ich sage, ich investiere Zeit in einen Menschen. Ich werde mich persönlich in diesen Menschen investieren. Das, was kein Buch, was keine Predigt, was keine Konferenz leisten kann, dass ich mich mit jemandem hinsetze und sage, wie geht's dir denn? Was kann ich für dich tun? Was ist dein nächster Schritt? Ihr Lieben, so etwas brauchen wir im Reich Gottes. Darum brauchen wir diese Mentorenbeziehung zum Beispiel. Dass wir sagen, ich bin vielleicht an einer Stelle, wo ich jemanden brauche, der mir hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe seit 9 Jahren so eine Beziehung zu einem älteren Pastor, weil ich es brauche. Ich brauche jemanden, dem ich es erlaube, mein ganzes Leben zu hinterfragen, mir Fragen zu stellen, mich herauszufordern, weil ich einfach aus mir selbst heraus nicht so gut bin. Ich habe so viele Marken und Ecken, könnte meine Familie fragen. Darum brauchen wir Hauskreise, wo wir ehrlich miteinander unterwegs sind. Die Einladung an jeden Einzelnen, der hier sitzt, geh und such dir einen Hauskreis. Weil du kannst hier in jeden Sonntag in Gottesdienst kommen und dir eine tolle Predigt anhören hoffentlich, aber gehst unverändert raus. Diese Veränderung passiert in Beziehung, wo das dieser liebevolle Rahmen ist. Es braucht also Menschen, die mich unterstützen, im Reich Gottes voranzukommen. Und dann benutzt Paulus drei wunderbare Bilder, um diesen Prozess zu beschreiben. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr drauf, weil das doch. Das erste ist ein Soldat. Sei bereit, als treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Nicht kämpfen, sondern leiden. Und keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens und so weiter. Hier steht das Wort Soldat. Und da geht es nicht darum, mit Tatendrang ihm voranzugehen und zu missionieren oder solche Sachen, sondern es geht darum, zu leiden. Ihr Lieben, wisst ihr, man wird nicht sofort Soldat. So nach dem Motto, du meldest dich irgendwo am Kiosk, kriegst ein Maschinengewehr in die Hand und so, jetzt geh mal los. So funktioniert das nicht. Man wird vorbereitet, es ist eine Phase des Wachstums. Ich persönlich wollte zum Beispiel mal Pilot werden. Bei der Bundeswehr habe mich beworben als Offizier. Und ihr Lieben, glaubt mir, als ich in Köln bei der Offizierskaserne war, hat man mir nicht sofort einen Steuerknüppel vom Kampfjet in die Hand gedrückt. Sondern es ging los mit psychologischen Tests und so weiter und so fort. Oder wenn wir uns Spezialkräfte anschauen, bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, die haben ein jahrelanges Training hinter sich. Auch in der Zeit von Paulus damals war dieses Bild ein ganz starkes Bild. Ein römischer Legionär, der kampfbereit war, der hatte Klamotten an, eine Rüstung an und Waffen dabei, die 30 Kilo fast wogen. Ich weiß nicht, ob du schon mal wandern warst mit so einem Rucksack. Ich habe letztes Jahr einen Wanderurlaub gemacht und hinten drin war nur meine kleine Tochter, die wog immer 10 Kilo. Wisst ihr, wie 10 Kilo nach 10 Kilometern sich anfühlt? Dieses Jahr machen wir den gleichen Urlaub und ich hoffe, dass meine Tochter nicht zu doll wächst. Aber die haben 30 Kilo mit sich rumgeschleppt. Wenn diese Leute in Marschgepäck unterwegs waren, die Legionäre von den römischen Soldaten, die haben 50 Kilo mit sich rumgeschleppt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ist das Bild, was Paulus hier dem lieben Timotheus vor Augen malt. Sei bereit zu leiden. Es wird dich etwas kosten. Es wird dich etwas kosten, dein Leben zu, aber diese Entscheidung im inneren Aufblicken auf Christus, es wird dich etwas kosten, dass da etwas anfängt zu fließen, dass du etwas weitergibst von dem, was du bekommen hast. Man könnte jetzt viele Charakteristika von Soldaten beschreiben. Ich will mal einfach nur zwei rausnehmen. Ein Soldat ist einer, der seine Aufmerksamkeit auf eine Sache ausrichtet. Da bestimmen auf einmal andere, was dran ist. Wann du zum Beispiel morgens aufstehen musst. Ich habe gehört, ich bin dann nachher nicht, so kurze Story, ich bin nicht mehr zur Bundeswehr gegangen, ich habe Ersatzdienst beim THW gemacht. Deswegen ist das, was ich jetzt erzähle, nicht eigene Erfahrung. Aber ihr könnt die Leute, die beim Bund waren, ja fragen. Morgens wird man von einem Drill-Sergeant geweckt mit Trillerpfeife zu einer Unzeit. Also es ist nicht so ausschlafen bis 8 Uhr. Da hat Trillerpfeife und Gebrüll morgens um 5:30 oder so. Und dann erstmal Liegestütze machen. Auch was man anzieht, deine persönlichen modischen Vorlieben interessiert da keine Sau. Bei der Bundeswehr. Die sehen alle gleich aus. Und das ist gewollt. Das ist fokussiert auf ein Ding. Und der zweite Aspekt, der kommt auch in unserem Text vor, nämlich um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Es geht nicht mehr darum, dass du danach suchst, ob du deiner Mama gut gefällst oder deinem Papa gut gefällst. Hey Papa, guck mal, was für tolle Sachen ich anhabe und wie toll ich hier schon Liegestütze machen kann. Es interessiert auch keinen. Derjenige, der über dir steht, dem in dessen Armee du bist, es kommt darauf an, was der von dir hält. Darum geht es, deinem Vorgesetzten zu gefallen. Ob man weiterkommt oder nicht weiterkommt, bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, hat damit zu tun, wie du mit deinem Vorgesetzten klarkommst. Ob man Karriere beim Militär macht, hängt davon ab, ob es mir gelingt, da meinen Vorgesetzten zu imponieren. Das ist eine heilige Einseitigkeit. Es geht darum, dem einen zu gefallen. Und im übertragenen Sinne, Jesus hat sich seine Jünger rausgesucht. Wenn du zu Jesus gehört hast, wenn du den Ruf gehört hast, bei mir zu sein, also bei Jesus zu sein, komm zu mir. Dann ist das, Paulus glaube ich, dass er uns diese heilige Einseitigkeit vor Augen malt. Es geht darum, nicht dem Pastor zu gefallen, Es geht ja nicht darum, deiner Oma zu gefallen, sondern es geht darum, Jesus zu gefallen. Darum geht's. Wir sind in sein Team gerufen und sind unter seinem Kommando unterwegs. Wenn man das jetzt nochmal kurz in unserer heutigen Zeit, die ja auch von Militär und Gewalt geprägt ist, möchte ich das nur nochmal vorsichtshalber sagen, nicht, dass ich böse E-Mails bekomme. Es geht Paulus nicht an dieser Stelle darum, Gewalt zu verherrlichen, sondern es geht darum, mit diesem Bild deutlich zu machen, diese heilige Einseitigkeit hervorzuheben. Nicht um eine gewalttätige Mission, sondern um eine innere Haltung, will ich nur noch mal betonen. Das Zweite, Atleo, das ist das griechische Wort, was hier Paulus benutzt. Atleo, der Athlet, kämpfen, an einem Wettkampf teilnehmen. Auch dieses Bild passt dazu. Kein Athlet würde auf die Idee kommen, dass er sich durch Nichtstun bei Olympia qualifiziert. Du musst viel Kraft und Ausdauer haben. Es fordert viel von einem Sportler, an solchen Wettkämpfen teilzunehmen. Die Anlagen müssen da sein, na klar. Aber sie müssen dann auch entwickelt werden, sie müssen wachsen. Hier möchte ich auch zwei Aspekte herausnehmen, picken. Das erste ist Ausdauer. Man braucht echt Ausdauer als Sportler, um irgendwann mal einen Wettkampf zu gewinnen. Wenn wir als Christen unterwegs sind, andere Menschen die frohe Botschaft weitersagen, unser Leben in das Leben von anderen Menschen investieren, da mag man vielleicht auch in der Versuchung stecken, eine Abkürzung zu nehmen. Im übertragenen Sinne Anabolika zu nehmen vielleicht. Wo es nur darauf ankommt, dass sich ein Mensch bekehrt. Es gibt ja solche Veranstaltungen, wo es nur um Bekehrung geht. Aber häufig kommen diese Menschen nicht in diese persönlichen Beziehungen hinein, kommen sie nicht in Gemeinden hinein, wo sie sich entfalten können. Sie haben irgendwann mal eine Hand gehoben, aber sind dann geistlich gesehen alleine geblieben. Das ist fatal. Und es braucht Ausdauer, Menschen zu Christus zu führen. Es braucht Ausdauer, Menschen zu Jüngern zu machen. Einen langen Atem. Und das Zweite ist, es kostet Energie. Es kostet uns Energie, dieses Ziel zu erreichen. Das gilt beim Sport, aber auch in der Nachfolge Jesu. Wir geben unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Energie, damit dieses Wachstum möglich ist. Und das Ziel von uns als Gemeinde und das Ziel von uns persönlich als Jesus-Nachfolger ist, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Da wieder dieser Multiplikationsgedanke. Und das dritte Bild, was Paulus uns hier vor Augen malt, ist das von einem Bauern. Ein Bauer, die schwer arbeiten, erhalten den ersten Anteil an den Früchten ihrer Arbeit. Auch hier wieder, der uns dieses Bild vor Augen malt. Ein wichtiger Punkt, der hier zu erwähnen wäre, ist meines Erachtens der folgende. Mangelnde Anerkennung. Wir kennen viele Sportler, viele Politiker und ganz viele Stars. Aber wer kennt einen Landwirt? Gut, es war eine fast rhetorische Frage, aber was ich damit sagen will, diese Menschen, die diesen Beruf ausüben, als Landwirte unterwegs zu sein, die machen das nicht, um Ruhm und Ehre zu bekommen in der Regel, sondern weil sie Leidenschaft haben für ihren Beruf. Das ist das doch Entscheidende. Sie haben eine Leidenschaft für die Tiere, sie haben eine Leidenschaft für Getreide zum Beispiel, wahrscheinlich auch für ihre Familien in der Regel. Aber es geht nicht darum, Anerkennung zu bekommen. Das Ziel der Nachfolge von Jesus ist nicht, sehr bekannt zu werden. Und auch hier bei einem Landwirt möchte ich zwei Aspekte rausgreifen. Das erste ist, ein Landwirt ergreift die Initiative. Der sieht ein Feld und sagt, hier soll etwas wachsen. Und das bedeutet, ich muss Planungszeit haben. Hier muss sich etwas entwickeln. Hier im Kontext vom 2. Timotheus 2, wenn ich mein Leben in andere investiere, dann bedeutet das diese Fragen auch, wann und wo treffen wir uns dann? Was soll entwickelt werden? Timotheus, du hast etwas bekommen, was ich möchte, dass sich entfaltet. Diese Haltung meine ich bei Paulus zu entdecken. Du hast etwas und das muss wachsen. Und da muss jemand die Initiative ergreifen. Da muss er sich Zeit nehmen, ihn mitnehmen, in ihn investieren. Und das Zweite, was bei einem Landwirt wichtig ist, dass es braucht Zeit. Wenn ich in meine Aufgaben hineinwachsen will, wenn man sich das so vorstellt, ein Landwirt zum Beispiel, der ein Feld beackert, muss er erst das Feld pflügen, dann muss er Pflanzen setzen, dann muss es bewässert werden, muss es gedüngt werden und irgendwann wird dann geerntet. Alles kostet Zeit. Genauso braucht es Zeit, wenn sich die Gaben in deinem Leben entfalten sollen. Da muss dein Acker, dein Herzensacker vorbereitet werden, da muss vielleicht gepflügt werden, Wort Gottes muss da hineingesät werden, Glauben entstehen in deinem Herzen. Paulus hat zum Beispiel bei Timotheus auch unter Handauflegung, wir haben letzte Woche darauf hingewiesen, er hat Gaben empfangen unter Handauflegung von Paulus. Und dann braucht es Zeit und Raum zum Ausprobieren. Das sollte sich weiterentwickeln. Es sollte geistlich vorangehen. Und in dieser Zwischenzeit kann man manchmal gar nicht sehen. Wenn man etwas gesät hat, dann kommt am nächsten Tag vielleicht als Landwirt hin und sagt, ist immer noch gar nichts da. Und wird dann ganz unruhig, wenn man junger Landwirt ist. Und dann wartet man vielleicht wochenlang und irgendwann kommen klitzekleine Pflänzchen. Und dann sieht man da, hier entsteht etwas. Lieben, das ist so cool, Menschen zu begleiten, sein Leben in Menschen zu investieren und zu merken, irgendwann fangen da kleine Pflanzen an zu wachsen. In den verschiedensten Bereichen durfte ich das schon erleben. Der eine oder andere von euch garantiert auch, hoffentlich viele. Lasst uns eine Bewegung von Menschen werden, die diesen Spirit haben. Wir investieren in das Leben von Menschen und was davon aufgeht, das überlassen wir Gott selbst. Aber wir nehmen diese Zeit und wir investieren uns in diese Menschen. Wenn man einen Strich drunter macht, könnte man sagen, Wachstum bedeutet, sich selbst zu geben. Diese Bereitschaft, ausgesandt zu werden, ausgesät zu werden, in diese Welt hinein, zerbrochen zu werden vielleicht. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, der wird meinen Vater ehren. Ihr Lieben, ich habe auf diesen Missionsbefehl hingewiesen vorhin aus Matthäus 28, wo Taufe und Bekehrung erwähnt worden sind. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen, wir sollen sie taufen. Das sind alles Momentaufnahmen und die sind wichtig. Da feiern die Engel im Himmel. Deswegen rufen wir auch in unserer Gemeinde immer wieder dazu auf, zu Jesus zu kommen, weil das so schön ist, wenn Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Und dafür wollen wir Räume haben. Dazu wollen wir anleiten. Aber dieses Lehren, alles, was ich euch befohlen habe, das passiert nicht in einem Moment. Wenn Menschen in Jesus sich festmachen, dann gibt es diesen Anfang, diesen Punkt. Aber das entfaltet einen sehr komplexen, ausgiebigen, zeitaufwendigen Prozess. Jeder Hauskreisleiter, jeder Dienstgruppenleiter kann Amen dazu sagen. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Ich möchte dich ermutigen, bitte, dass das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dass du wie so ein Paulus wirst für andere und Leben freisetzt und ihnen hilfst, dass andere Menschen im Glauben wachsen können. Dass du so ein Vater und eine Mutter in Christus wirst. Dass du dich entscheidest dazu, ich will mein Leben investieren in das Leben von anderen Menschen. Lass dich doch heute herausfordern, in deinen Gaben, die du als Christ definitiv bekommen hast, zu wachsen. Dass du sie entfaltest. Und da dieses Bild vor Augen zu haben von dem Soldaten, von dem Sportler und von dem Landwirt. Sagen, ich will da auch diese Prozesse gehen. Ich will mich darauf einlassen, selber zu wachsen. Ich will meine Gaben entfalten. Ich will trainieren. Also, dass du diese heilige Entscheidung nochmal heute festmachst. Und wenn du noch kein Christ bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du heute diesen Punkt setzt in deinem Leben, diesen Startpunkt. Bitte steht doch alle zusammen auf.